Also ich muss wirklich sagen, die letzten drei Spezialfolgen vom EAP-Special, die haben mich schon ein bisschen mitgenommen. Das war ganz schön viel Input und ganz viel, naja, okay, natürlich klar Kritik, Negativität. Wir haben uns natürlich nur auf die Probleme fokussiert. Aber das ist für mich immer auch ganz wichtig, sehr problemorientiert zu denken, wenn man noch in der Planungsphase ist, um dann auch gewisse Lösungen für eventuelle Probleme dann auch herauszufinden. Und warum ich das mache, kann ich euch ganz kurz erklären. Ich bin der Stefan Burian. Ich bin operativer Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und wenn ich euch zum Thema Operations berate, dann idealerweise schon weit vorab, so wie Emanuel oder auch Ulla das zum Beispiel in der allerersten Folge auch gesagt haben, wir von Operations müssen eigentlich so früh wie möglich dabei sein, damit wir euch da draußen helfen können, eure Abläufe, eure Prozesse, eure Arbeitsbereiche so gut wie möglich schon mal zu gestalten, um problemorientiert daran zu gehen und sagen, hey, da brauchen wir vielleicht noch eine Tür oder einen Raum. Gibt es hier Ablagemöglichkeiten? Wie sind die Wege? Gibt es Rückzugsmöglichkeiten? Gibt es genug Schatten und so weiter? Diese ganzen kleinen Fragen, mit denen man sich vielleicht nicht auf Anhieb beschäftigt, weil man zu sehr mit anderen Themen beschäftigt ist. Und dafür gibt es uns Berater halt an dieser Stelle. Und ja, herzlich willkommen zu Hotto Freizeitpark. Es ist heute Teil 4 dran des EAP-Specials, wenn das Erlebnis kippt. Und heute schauen wir auf die Lösungen. Wie kommen wir aus der ganzen Sache wieder raus? Und wir gehen auch hier wieder chronologisch vor. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich zu Anfang einmal Ulla und Emanuel hören zum Thema Masterplanning. Danach werdet ihr wieder Alex und Miro hören aus der zweiten Folge zum Thema Ticketing und Besuchersteuerung. Und in der letzten Drittel dieser Folge dann hört ihr nochmal Sven Riegel und Chris Lattner zum Thema Einsatz von Technologien. Und damit ist dann auch das Thema hoffentlich abgeschlossen. Aber springen wir jetzt erstmal rein. Was sind denn eure Lösungen, Ulla und Emanuel? Wenn du jetzt da draußen die Freizeitparkplaner konkret ansprechen würdest, was wären so deine Tipps und Tricks, deine Lebensretter, wenn das Erlebnis gekippt ist oder zu verhindern, dass es kippen würde? Weil du schon siehst, da ist was im Argen.
Also, klar, natürlich Park größer bauen, Gästezahlen reduzieren, will aber keiner hören, kostet zu viel Geld und ist auch nicht, was wir wollen. Was mir immer wieder auffällt, auch das, weil es gewachsen ist, das Signage, die Beschilderung. Und zwar meine ich jetzt nicht die Attraktionsbeschilderung, sondern die Beschilderung, die operative Beschilderung, sag ich mal. Wo muss ich hin? Wo ist die nächste Toilette? Wo ist mein F&B? Das ist in vielen Parks gewachsen. Und somit sehr kunterbunt. Und da könnte man sich auch einfach einen Flughafen als Beispiel nehmen, die einfach, auch nicht alle, aber viele haben inzwischen wirklich eine sehr klare Beschilderung. Man muss einfach nur einer Farbe folgen und weiß, okay, gelb ist Service und vielleicht blau ist Essen und findet somit auch besser durch den Park, was gerade, wenn es voll ist, ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ich mich eh durch die Menschenmassen durchschieben muss, ich dann aber wenigstens nicht dreimal im Kreis rumlaufe, weil ich die Toilette nicht finde. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und dann, klar, man will die Besucherzahlen nicht reduzieren, aber man sollte sich schon überlegen, ob man in der Tat an den absoluten Peak-Tagen wirklich einen Cut macht, ein oberstes Limit. Das ist heutzutage alles möglich. Mit der Digitalisierung und den Online-Tickets kann man das ganz gut regeln. Oder kann man an solchen Tagen vielleicht Halbtagestickets anbieten, sodass der eine Schwung morgens kommt, der andere Schwung abends kommt. Irgendwo muss man da, denke ich, auch auf ein bisschen Geld, sage ich mal, verzichten, um langfristig einfach ein gutes Produkt zu haben, damit die Leute auch wiederkommen. Denn klar, man kann natürlich einmal von jedem das Ticket abschöpfen, aber ob die Leute da nochmal wiederkommen, ist die Frage. Und man möchte ja gerne, dass die Leute mehrmals einbesuchen.
Aber würdest du meinen tatsächlich, dass das so viel Geldverlust am Ende des Tages wäre, wenn man sagt, man beschränkt die Kapazität an vollen Tagen?
Also ja, auf den ersten kurzfristig wäre es sicherlich ein Geldverlust, weil man da sicherlich auch selbst wenn man im F&B und Merchandise dafür ein bisschen mehr macht, wird man natürlich, der Hauptpreis ist das Ticket, Admissionspreis ist das Hauptding. Deshalb kurzfristig hat man sicherlich einen Verlust, aber langfristig, wie gesagt, glaube ich eben nicht. Langfristig ist es ein Gewinn, denn die Leute werden wiederkommen, man wird mehr Jahreskarten auch haben, die Leute binden sich einfach mehr, sind loyaler dem Park gegenüber, als dass man es da völlig verbrennt. Und wir haben das ja auch selber beide erlebt in den Anfangsphasen von Neueröffnung. Da war einfach die Leute waren nicht glücklich, ne? Die Zufriedenheit war schlecht. Dann haben wir ein Riesen-Marketing gemacht, um die Attraktion zu promoten. Und dann ging es aber los mit den ganzen negativen Beschwerden von irgendwelchen Gästen. Und das hilft einem letztendlich nicht. Also da lieber ein bisschen die Kapazität am Anfang runterfahren. Auch so, dass das operative Team das eben auch noch gemanagt bekommt und die auch nicht total ausgestresst sind und völlig kaputt sind am Abend, wird sich langfristig definitiv rentieren.
Und jetzt noch so, hast du, also Beschilderung und übrigens kleine Rand und die richtige Beschilderung, nichts
Ja.
Laminiertes bitte, keine laminierten
Nee, genau.
Dinger
Ja,
irgendwo
ja.
hinkleben. Beschilderung und die Operations-Leute mit an Bord holen. Aber hast du irgendwelche, ich sag mal, kleine Pflaster, die man am Tag verwenden kann, um ein zu kippendes, drohendes Erlebnis noch schnell irgendwie retten kann? Oder sagst du, bei dem Thema ist das eigentlich so in der Infrastruktur festgesetzt, dass man das eigentlich nur langfristig lösen kann durch solche Veränderungen?
Nein, du kannst natürlich auch kurzfristig was machen, indem du einfach mehr Mitarbeiter, wenn es jetzt irgendein spezielles Event ist oder so und irgendein Bereich im Park ist besonders frequentiert, dass du einfach da mehr Mitarbeiter hinstellst, dass du einfach guckst, dass du auch die Toiletten vielleicht noch häufiger sauber machst, dass du einfach auch Leute hinstellst, die Ansprechpartner sind, die dir auch helfen, wenn du vielleicht irgendwie die Toilette nicht findest oder so. Da kann man auch eine Menge mitmachen, aber auch die stehen ja nicht unbedingt Team für das Management-Team, wenn halt sonst keiner da ist, müssen die halt auch ran und einfach auch den Kontakt zu suchen und wenn auch was schief läuft, auch das zu sagen, es tut uns leid. Und ja, und dann halt einfach versuchen mit einem Lächeln und vielleicht nochmal einem Gutschein für einen Wiederbesuch irgendwie durch diesen Tag zu kommen. Manche Tage sind einfach chaotisch. Aber das macht die Branche ja auch aus. Also das muss man ja auch sagen.
Ja.
Deshalb lieben wir es ja auch. Also du weißt ja jeden Tag irgendwie, jeder Tag ist anders und irgendwas, wenn du denkst, heute ist ein ruhiger Tag, dann wird definitiv irgendwas
Nee.
Verrücktes passieren und du rennst wieder rum. Und das macht es ja auch aus.
Bisschen schon, ja. Vor allem solange die Leute das halt nicht merken. Das ist ja mal so das Key-Ding an der ganzen Sache. Das kann hinter den Kulissen so strubbelig wie möglich laufen, aber die Leute da draußen, unsere Gäste, dürfen da halt nichts von mitkriegen.
Das ist auch ganz wichtig. Wir haben inzwischen wirklich alle sehr, sehr, wir haben tolle Designer in unserer Industrie. Wir haben tolle Leute, die toll thematisieren. Wir haben super tolles Storytelling. Das ist echt, also da finde ich, hat sich die ganze Branche unfassbar weiterentwickelt. Aber wenn man total kurz vorm Herzinfarkt steht, weil wieder irgendwas nicht funktioniert, muss man sich auch manchmal sagen, der normale Gast weiß gar nicht, dass hier jetzt vielleicht irgendwas nicht ausgefallen ist, solange da jetzt kein schwarzer Bildschirm ist. Ne? Also da muss man auch manchmal sagen, okay, es ist vielleicht jetzt nicht perfekt, aber es funktioniert und das Fahrgeschäft läuft immer noch. Auch sich selber da mal manchmal ein bisschen wieder zurückbringen, denn ja, es bringt nichts, wenn alle nur gestresst sind und die Mitarbeiter genervt sind. Das merken dann die Gäste, glaube ich, mehr, wie wenn da irgendein Layer von irgendeinem Storytelling heute nicht funktioniert.
Oder ein A-Board nicht draußen steht.
Oder das schrammige, rostige, vermatschte Eyeball, die ja auch Kundenstopper heißen. Ich weiß nicht. Also ich bleibe da immer nur stehen, weil es mich gruselt.
Ich kann auch nur jedes Mal mit dem Kopf schütteln, wenn ich Parks sehe, die mehr mit Aufstellern arbeiten als mit Wegen. Also
Ja,
es
Mann.
gibt da einen Park in OWL hier bei uns im Norden, so im Norden NRWs. Da kannst du dich nicht satt sehen an Aufstellern. Also da.
Und die sind ja nicht billig, die Dinger. Das muss
Ja.
man ja auch mal, ne? Die kosten echt viel Geld. Und es ist ja, wenn du mal wieder für eine Saison einen Schwung neue bestellst, genauso wie Queue-Systeme, jedes Mal denke ich mir, also wirklich, billig sind die Dinger nicht. Also muss man sich schon überlegen, ob man das Geld nicht irgendwie anders investiert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine gute Aussage. Am Ende des Tages spart man ja auch schon irgendwie ein bisschen Geld, weil wenn man immer andauernd diese kurzfristigen Lösungen implementiert, die vielleicht jetzt gerade eben eine Lösung herstellen können, langfristig aber verballere ich immer wieder jedes Mal für das gleiche Produkt, sei es jetzt solche Poller-Aufsteller, liebe Grüße an die Firma Tensator, man kennt sie in- und auswendig in der Freizeitparkbranche oder halt auch diese Kundenstopper. Office Discount ist wahrscheinlich da auch ein riesengroßer Freund, wenn wirklich ein Freizeitpark da wieder was in großer Marge bestellt. Aber es ist ja nicht, es ist ja nur dieser Pflaster, aber wenn ich den Pflaster immer wieder abziehe und neu aufkleben muss, dann bezahle ich ja immer wieder diesen neuen Pflaster und verballere einfach ja Geld ohne Ende.
Ja, das auch. Und aber auch die Kommunikation. Ich meine, dann, also ich denke, man muss halt einfach auch sich nicht scheuen und auf der Webseite schreiben, hey, die und die Tage erwarten wir hohes Besucheraufkommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie vielleicht ein bisschen warten müssen. Also einfach da auch ein bisschen anders mit umgehen. Auch da wieder, ne, Marketing erzählt eine Geschichte, aber operativ ist dann vielleicht eine ganz andere Geschichte da und dass man da auch versucht, beides zu nutzen, ne? Und da auch einfach proaktiv zu sagen, hey, jetzt sind Schulferien in NRW oder in Baden-Württemberg, ich würde halt einfach voll sein. Wir freuen uns, dass ihr kommt, aber bitte bereitet euch einfach darauf vor, dass ihr halt Wartezeiten habt und damit einfach auch transparent und offen umgeht und vielleicht auch anbietet, welche Tage sind denn nicht so stark besucht? Ich meine, dieses flexible Pricing macht ja auch einen riesen Einfluss oder eine riesen Veränderung. Wobei man da auch natürlich aufpassen muss, dass diese Premium-Tickets, die sind an den Premium-Tagen, wo man am meisten zahlt und es aber pickepacke voll ist. Und das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, aber dennoch halte ich das variable Pricing für sehr, sehr sinnvoll, weil es einfach schon ein Steuerungsmodul ist, diese absoluten Chaostage ein bisschen zu reduzieren.
Bisschen nie vermeiden, komplett vermeiden will man es wahrscheinlich nie, aber stimmt, da ist was Wahres dran. Ulla, ganz, ganz lieben Dank für deine Insights. Ich hoffe, die Leute können was daraus mitnehmen. Und wenn ihr mehr über Ulla erfahren möchtet, dann gibt es einfach mal den Link zu ihrem LinkedIn-Profil in den Shownotes oder auch zur Homepage, damit ihr wisst, was Ulla eigentlich mal gemacht hat oder aktuell noch macht. Und wenn ihr mal selber diese Fragen, diese kritischen Punkte euch anschauen wollt, dann gerne an Ulla wenden. Danke dir.
Freue ich mich. Vielen lieben Dank, Stefan.
Also, wir haben dann hier eine sehr emotionale Auswirkung auf die Besucher, die dann im Worst Case aggressiv werden. Und jetzt denken sich vielleicht die ein oder anderen ZuhörerInnen da draußen, aggressiv in einem Freizeitpark geht das? Ich kann sagen, ja, das geht. Das habe ich leider auch oft genug miterlebt, ob es durch selbstverschuldete Dinge waren im operativen Management oder halt vielleicht wirklich eine aufgeheizte Stimmung, die irgendwo herkommt, wo man vielleicht an einer Attraktion steht, die gar nicht davon betroffen ist, aber trotzdem kriegt man diese Stimmung da ab. Jetzt haben wir diesen Kipppunkt erreicht, alles ist im Bach hinunter, die Leute hauen sich gegenseitig auf die Mütze. Wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Wenn es so weit sind nur die operativen Leute dann dort. Das heißt, sie ist zu spät und das ist genau wie ein Feuerwehr. Das heißt, da muss es nur so grobe, schnelle Lösungen machen. Die Betreiber haben diese Lösung meistens, weil die wurden alle konfrontiert mit solchen Problemen und so. Die Frage ist, da habe ich kein Problem. Wie kann man das machen? Schließen den Park, sofort das, Leute weg, direkt die Leute ankommen. Entschuldigung, hier ist eine freie Parkkarte. Also da gibt es viele kurzfristige Lösungen. Die Frage ist dann danach, okay, jetzt machen wir. Wie machen wir? Und das Problem ist, das braucht meistens Investitionen oder Umplanung. Und das dauert Zeit und Geld, das ist die Frage. Eine Sache, die ich mich immer, damit es leichter ist, um das zu korrigieren, finde ich, also wie ich das sehe und wie ich das erarbeite, ist zu konzentrieren auf, was macht die Besucher wirklich glücklich. Das heißt, es gibt einen Wettlauf in unserer Branche schon seit einigen Jahren, aber mehr und mehr über das Größte, tollste, liebste und so. Also typisch in den Mittelost zum Beispiel ist typisch der Fall. Man will nur den größten, schnellsten, tollsten Sachen. Ob das wirklich, was die Besucher froh machen, glücklich machen, inner, tiefer, glücklich, ist nicht unbedingt immer der Fall. Und speziell in Europa und im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, finde ich, gibt sehr viel zu tun, wenn man das mehr betrachtet. Und das kostet weniger Geld, wenn man sich konzentriert auf, was macht die Leute wirklich glücklich.
Ja, wenn du jetzt, na, natürlich wäre jetzt eine Lösung, aus so einem Schlamassel zu kommen, dich zu engagieren. Deswegen machst du das ja auch beruflich. Aber würdest du sagen, es gibt auch irgendwelche Pflaster, Quick Fixes, die man sagen könnte, okay, damit könnte man schon mal anfangen, bis du dann vielleicht dazu kommst und unterstützt? Irgendwelche Ratschläge, die vielleicht Parks oder Attraktionen draußen schon machen könnten?
Ohne mich zu engagieren, überhaupt nicht. Was ich interessant finde, ist, dass sehr viel liegt in den Talent der Leute. Das heißt, es ist viel weniger eine Frage von Logik, als man denkt, und viel mehr eine Frage von Talent. Ich habe eine Möglichkeit. Ich sehe und mache meine eigene Sache, meine eigene Methodik und sehe, aber das ist nicht nur diese, es gibt viele andere. Genau wie was macht die Leute glücklich? Es gibt nicht eine Sache, wie macht man jemanden glücklich. Ich kann nicht sagen, Stefan, du brauchst das, um diese Lösung, um glücklich zu sein. Kommt nicht in Frage. Ich kann nur sagen, ich würde vorstellen, dass vielleicht du dein Talente entwickelt, indem du selbst das oder das oder das benutzt. Und das ist dein Talent. Und es gibt glücklicherweise in unserer Branche extrem gute Leute, die überhaupt selbst das machen und sehr, sehr gut. Die Frage ist mehr ein Ansichtspunkt und seine eigenen Talente und nicht unbedingt über andere Leute. Ein Beispiel, ich weiß nicht, Håkon Lund zum Beispiel in Kongepark in Norwegen ist ein perfektes Beispiel von jemandem, der dieses Gefühl hat, über diese Holistik-Erlebnis. Er fühlt das, er weiß das, er macht diese Operations mit seinen Teams extrem gut. Er hat das Gefühl, und solche Leute gibt es viele in der Welt. Und das macht unsere Branche so toll. Das heißt, es ist ein Pool von Talente, die extrem gut sind und sehr oft unbemerkt und unsichtbar bei anderen Branchen. Es ist meistens, die Leute sagen, ah, okay, Finanz oder Marketing oder IT oder AI oder so. Freizeitpark betreiben, planen und so ist besser jetzt, aber ist immer noch nicht betrachtet als etwas extrem seriös. Obwohl ich persönlich finde, dass jemand glücklich machen ist extrem kompliziert, ist komplex, aber ist das nicht eigentlich, was alle Leute wollen?
Das ist ja schon fast ein sehr emotionales Ende hier, möchte ich sagen. Aber ich kann das nur unterschreiben, und du hast ja auch recht. Klar, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, Zielgruppen sind unterschiedlich. Ein Disney Park spricht vielleicht ein anderes Zielpublikum an als ein Park der Universal-Gruppe. Genauso wie das bei kleinen Parks der Fall ist. Wir haben jetzt also kurzfristige und lang- und mittelfristige Themen, Personalentwicklung, Entwicklung von Talenten, sich Expertise reinholen. Was wäre denn langfristig eine Lösung, um das nochmal auf so als Fazit zusammenzubringen, damit man solche Kipppunkte vermeidet?
Sicher sich verschiedene Möglichkeiten zu überlegen. Das heißt, aha, es könnte das oder das oder das passieren. Und ich plane für diese verschiedenen Möglichkeiten. Ich als Betreiber oder als Inhaber würde ich dann mich vorbereiten, indem ich sage, ah, wenn es so etwas sich entwickeln würde, wie kann ich das planen? Und das liegt am Ende, es liegt das an tolle, also ganz blöde Sachen, blöd, das heißt nicht so lustige Sachen wie zum Beispiel, Aha, ich weiß schon, dass in 10 Jahren kommen dann dort drüben Toiletten. Dann muss ich jetzt schon in meinem Weg zu den nächsten Attraktionen für nächstes Jahr schon ein Rohr ziehen, weil ich weiß, dann in 10 Jahren hinten gibt es noch später Toiletten. Wenn ich ein Rohr jetzt bringe, drin, im Weg, kostet das fast nichts, weil das ist alles schon geöffnet und alles. Wenn ich das nachträglich machen muss, kostet das 10, 100 Mal. Und dann kann ich mir sagen, aber ich weiß nicht, ob es in 10 Jahren kommt. Vielleicht kommt es in 5 Jahren und vielleicht in 20 Jahren. Meine Erfahrung ist, dass sehr oft kommen die Sachen viel, viel schneller, als ich geplant hatte. Wir hatten geplant für 20 Jahre. Das ist noch diesen Winter passiert dann an zwei Kunden. Wir hatten geplant für 20 Jahren. 2 Monate später kam diese Masterplan-Element im Bau. Nicht im Plan, im Bau. Und wurde geöffnet diese Saison da. Unglaublich. Also Vorplanung, ja, ich meine, verschiedene Ideen und so, wie passiert, das braucht Imagination.
Doch, da sind wir ja schon wieder fast beim Imagineering an der Stelle. Aber ich finde das total schön. Wir haben eine Komplexität, die holistisch ist, aber auch gleichzeitig dynamisch ist, was ja diese Komplexität nochmal ins Unendliche steigert, wenn man dann diese langfristigen Themen ja noch mit einkalkuliert, weil wenn man so an Reißbrettparks denkt, die neu gebaut werden, ich glaube, da spreche ich jetzt mal ganz als Fan heraus. Die denken da, glaube ich, nicht viel mit. Man sieht das dann ja, dass dann einfach nur noch mal ein Rechteck mit dran geklebt wird und noch mal mit dran geklebt wird und so organisch gewachsene Parks, die sich über Jahrzehnte, die auch historisch gewachsen sind, Disneyland, Phantasialand, Tripsdrill, Europa-Park, das sind ja so die besten Beispiele, Efteling natürlich auch. Das wächst da ganz anders. Was würdest du sagen, könnte man von solchen großen Playern noch lernen? Damit man, wenn man vielleicht so als kleiner Park gerade so zuhört und sich denkt so, huch, da habe ich vielleicht was verpasst. Was könnte man von so Big Playern noch mitnehmen?
Ich würde fast sagen, die Leute schauen zu viel an den Big Players. Ich nehme zum Beispiel
Sehr gut.
Frankreich. Man wird nur an 4, 5 Parks sich immer vergleichen. Auch die Behörden schauen nur die Big Players. Also Mittel- und Kleinplayer sind genauso gut. Also ich nehme da nochmals den Filmindustrie. Cannes war zum Beispiel, Festival de Cannes war gestern fertig. Wenn ich als Filmregisseur mich sage, wie kann ich mit Star Wars etwas lernen, dann habe ich nichts angefangen für meinen eigenen Film. Man muss schon lernen Sachen, aber das kommt. Die Frage ist, was und wer bin ich und was macht mich eigenständig? Und natürlich, das ist der Themenpark. Ein Park kann man schon lernen, dieses Parksystem, aber nicht unbedingt von den Big Players, weil auch Big Players machen riesen Fehler, auch mit Planung. Aber ich nehme ein Beispiel, das offen ist, jeder kennt das. In Paris gibt es einen Disney-Park. Und natürlich in Disney gibt es Hotels und der schönste Hotel ist Disneyland Hotel, das ist in Florida der Fall. Disneyland Hotel ist 5 Sterne und so, so. In Paris hat plötzlich kam die Idee, dieses Hotel nicht irgendwo zu stellen auf der Seite, sondern über den Eintritt, über den Eingang. Tolle Idee. Es gibt eine bestimmte Anzahl Räume, sagen wir ein paar hunderte Räume. Die Hälfte der Räume schauen Richtung draußen, also Richtung Zug. Und moderne Stadt, also überhaupt kein Zauber. Und die andere Hälfte, also vielleicht nur ein paar weniger als 200 Räume, schauen auf den Park. Nur, die schauen der Park, wie man nie das sieht. Das heißt vom zweiten, dritten, vierten Etage. Und wegen dem mussten sie den ganzen Park total ändern, weil man, wie bekannterweise, alles in dem Park ist geplant mit verzerrte Proportionen, damit man Geld erzielt. Zum Beispiel die Dächer sind nicht echte Dächer oder man macht es so, dass die hintere Seite ist nicht sichtbar von vorne und so. Wegen dieser blöden 200 Zimmer wurde den ganzen Park geändert, damit man auch das von oben sehen kann. Das hat mich, Millionen gekostet für nur ein paar Zimmer. Das heißt, okay, ich lerne von den Leader. Ja, okay, der Leader ist nett, aber die Frage ist nicht, von den Leader zu lernen, sondern verstehen das System. Ich würde nicht unbedingt den Leader schauen, sondern verstehen. Wenn Walt Disney selbst wollte etwas verstehen, wie hat er verstanden? Er hat einfach in Europa gereist. Er war in Tivoli. Er hat gesessen auf einer Sitzbank und einfach die Besucher geschaut, tagelang, und verstanden, wieso läuft diese Mutter mit ihr Kind rechts und nicht links. Da komme ich zurück auf diese Buzz Price mit seiner Tankstelle. Das ist das Talent, das ist das Know-how. Wie kann ich gründlich verstehen diese Besucher, diese Besucherfluss, diese, wieso machen die Leute, was macht die Leute führen oder glücklich oder so. Und das ist nicht eine Frage von Leader und nicht Leader. Jeder kann das machen. Der kleinste Park kann das gut oder schlecht machen. Ich habe letztes Jahr jemand gehabt als Kunde, die sind extrem gut und die hatten keine Erfahrung. Aber die machte etwas, dass die Inhaber haben den Gefühl, dieses Spitzengefühl. Was macht Triptrill so erfolgreich? Der Eugen Fischer, der Großvater Fischer, der war extrem gut mit Spitzengefühl. Das ist sehr gut. Und die haben das, der hatte das wirklich drin. Der konnte das fühlen. Er hat das seiner Familie übergeben. Derselbe mit Franz Mack, der war extrem gut mit Gefühl, hat auch seine Familie gefühlt. Das finde ich interessant. Ist nicht von den Leader selbst zu lernen. Das heißt, ich gehe zur Zig Park und lerne vom Park, sondern wirklich verstehen, was macht dieses Erlebnis, und eben wann kippt, was macht es Zauber oder kippen? Das sind sehr, sehr oft sehr viele kleine Sachen. Das ist genau wie vielleicht eine letzte Image, Bild ist ein Baum. Die Planung ist sehr komplex wie ein Baum. Man kann stundenlang das anschauen. Man wird normalerweise nie verloren, weil es ist sehr kompliziert. Aber trotzdem versteht jeder Besucher sofort von einem Bild, ah, das ist ein Baum. Das ist nicht komplex, indem man, aha, man muss sich, das ist kompliziert. Nein, das ist nicht kompliziert, das ist nur komplex. Aber das Bild ist relativ einfach. Das ist genau das Ding. Das finde ich interessant zu schauen, mit offenen Augen zu schauen, das ist komplex, aber behalten, dass es trotzdem ein Baum ist und
Nach
nicht nur
außen
ein
hin, nach
Haufen Mist.
nicht nur ein Haufen Rinde und ein bisschen Blätter. Ja, das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Und das bricht im Endeffekt das ganze Thema und im Endeffekt auch unsere Branche wieder auf ein Prinzip runter. Und zwar, es ist das Gefühl, das ist die Emotion. Am Ende des Tages wollen wir ja die Emotionen bei den Leuten draußen wecken. Das kriegen wir auch nur raus. Klar, natürlich Wirtschaftsunternehmen, wir wollen auch irgendwie Geld verdienen, wir wollen vielleicht auch ein Image kreieren, klar, aber am Ende des Tages brauchen wir dieses Gefühl, dieses Fingerspitzengefühl. Ich mag das auch mal, wenn du dann dieses Fingerspitzengefühl so mit der Hand machst, weil das ist das, was wir, glaube ich, wie du es schon sagst, nicht bei den Big Playern haben, vielleicht auch, aber gerade so alte, traditionelle Familien oder auch Unternehmen, die das seit Jahrzehnten machen. Oder wir gucken mal zum Wiener Prater runter, wo auch über Jahrhunderte da etwas gewachsen ist mit Historie. Tivoli ist auch ein schönes Beispiel. Das sind ja ganz, ganz andere Themen, mit denen wir uns unterhalten. Da finden wir keine wahnsinnig immersiven Welten, aber wir finden da unglaublich schöne, tolle Momente, emotionale Begegnungen mit Menschen, sei es die Besucher, sei es die Mitarbeiter. Und das kriegen wir, glaube ich, nur so hin. Und um dich ein letztes Mal selbst zu zitieren aus deinem Kommentar, hattest du zum Schluss geschrieben, zum anderen ist der Masterplan eine strategische Entscheidungsgrundlage für den Eigentümer. Das Angebot muss so gestaltet sein, dass es den Kipppunkt nicht erreicht. Und das ist im Endeffekt Fazit. Augen auf, Fingerspitzengefühl haben und genau das Know-how einfach vielleicht auch von außen irgendwie mit reinholen, andere Perspektiven mit reinholen, damit man da diesen Kipppunkt nicht erreicht.
Ich habe sehr viel gemacht und es hat mich sehr, sehr gefreut, das zu teilen und hoffe, dass die Leute interessieren werden.
Also, das war jetzt Masterplanning. Ich glaube, wir können jetzt hier den Deckel drauf machen, oder? Also, ich habe es ja im Intro schon gesagt, so früh wie möglich reinholen, auf wirklich jede dumme Frage erstmal reagieren und wirklich analysieren, wo können Probleme auftreten, damit wir halt entsprechend gegen reagieren können. Eine Sache, wo wir natürlich auch wichtig sind, nicht nur als Berater, sondern auch generell eure Mitarbeitenden da draußen, ist in den täglichen Prozessen, im operativen Ablauf, gerade an der Eingangskasse oder auch für euren Ticketjob. Also, schauen wir mal rüber zu dem zweiten Teil, nämlich zu dem Thema Ticketing und Besuchersteuerung. Hier sind nochmal Alex und Miro. Bleiben wir jetzt nochmal bei dem Beispiel volle Parks und das, was wir ja schon vorher mal besprochen haben, also wartende Leute geben kein Geld aus. Würdest du sagen, dass es eine striktere oder eine mutigere Kapazitätsplanung auch helfen würde? Oder beziehungsweise wir könnten einen Schritt weitergehen und könnten so drastisch sein wie das Phantasialand und sagen, wir machen das jetzt vollkommen transparent, wir schaffen auch unsere Jahreskarten ab, die unsere Kapazitätsplanung auch eigentlich in der Regel schwierig machen.
Das steht und fällt mit dem System, mit dem du arbeitest. Wir sind, ich sag mal, wir sind ein Hybrid. Also wir haben sowohl Online-Tickets wie auch eine Tageskasse noch offen, haben aber einen Online-Ticket-Anteil zwischen 40 und 50%. Das bedeutet, ich sehe natürlich schon, betrifft mich gerade in der Dienstplanung für die nächsten Öffnungstage. Wenn ich natürlich sehe, Mittwoch, Donnerstag der Feiertag, Freitag der Brückentag, Samstag das normale Wochenende, ich habe für diese Termine schon Summe X an Karten verkauft und das System rechnet mir aber automatisch hoch, was ich auch noch an Tageskartenumsätze zu erwarten habe. Das heißt, das System ist so schlau, es sagt mir anhand der online verkauften Zahlen, gibt es mir einen Forecast für die nächsten Tage raus. Und sagt mir, das stimmt fast immer, man kann sich dran orientieren, sagen wir es so. Und das vereinfacht mir natürlich ungemein als Betreiber die Dienstplanung für die nächsten 4, 5 Tage. Jetzt nicht perspektivisch für die kompletten nächsten 14 Tage, sondern immer mit einem Vorlauf von 4, 5, 6 Tagen vereinfacht mir das die Dienstplanung und ich sehe, und ich kann schon ganz gut einschätzen, was an dem Tag passiert, ohne dass ich 100% auf Online-Tickets setze. Weil das Argument 100% Online-Tickets ist ja im Umkehrschluss, ich weiß zu 100% sicher, was an dem Tag kommt und ich kann danach planen. Gut, wenn ich nicht das richtige System im Hintergrund laufen habe, was das selbstständig hochrechnet, dann muss ich so natürlich arbeiten. Aber es gibt durchaus Systeme, die schon recht gut, wie wir im Fortran arbeiten. Das heißt, ich habe einen Forecast also ich weiß, was ich an Online-Tickets verkauft habe und ich sehe im Forecast hochgerechnet, was an dem Tag kommt. Dann orientiere ich mich daran, ja. Und möchte aber zusätzlich trotzdem, auch wenn ich ein digitaler Freund bin, ich bin immer noch, man muss zumindest die Infokasse und eine Kasse geöffnet haben, um einfach einen gewissen Service vor Ort zu gewährleisten, weil es gibt weiterhin Aktionen am Markt, Kooperationen, die per Show Your Card laufen. Es gibt eine Besuchergruppe, die sich immer noch nicht im Vorfeld mit Karten auseinandersetzt, sondern die einfach spontan auch anreisen. Gerade wenn du in einer touristischen Region sitzt, so wie wir es hier sind im Sauerland, da sitzt eine Familie morgens in der Pension oder im Hotel am Frühstückstisch und die beschließen dann erst uns zu besuchen, weil sie sehen, das Wetter wird gut oder die Wettervorhersage hat sich geändert. Es soll gar nicht mehr regnen, sondern es soll doch ganz schön werden. Also fahren wir da heute doch noch hin.
Wenn du jetzt noch so in den magischen Zauberhut greifen könntest, würdest, was würdest du dir so wünschen, was vielleicht so mehr in den Verständnis der BetreiberInnen rücken würde zum Thema Ticketing, Forecasting, Kapazitätsplanung, wo wir uns, glaube ich, alle das Leben einfacher machen würden?
Dem eigentlich das genau das, was ich gerade schon angedeutet habe oder gesagt habe, dass man einfach mit Systemen arbeitet oder den Online-Tickets so viel dass man den Fokus auf die Online-Tickets legt, weil man dann einfach ganz schnell als Betreiber lernt, ja, Online-Tickets kosten mich als Betreiber erstmal mehr als der Verkauf an der Tageskasse, weil einfach ein System kostet Geld, eine Kommission auf jedes online verkaufte Ticket kostet Geld, je nachdem, welches System ich da nutze. Ja, ein online verkauftes Ticket, daran verdiene ich weniger als das Ticket, was vor Ort an der Kasse gekauft wird, da verdiene ich als Betreiber mehr dran, das ist ja kein Geheimnis. Aber trotzdem den Fokus auf die Online-Tickets zu legen, sodass ich zumindest 40, 50, 60% Online-Tickets im Anteil erreiche, um einfach um meinen Gästen einfach ein besseres Besuchererlebnis zu bieten, aufgrund der Tatsache, dass ich danach meinen Tag planen kann. Das würde ich jedem Betreiber raten. Auch wenn man kein Freund von Online-Payment ist oder Online-Tickets, muss man sich einfach mal diese Vorzüge vor Augen halten. Und die hat man einfach nicht, wenn man einen Online-Anteil von nur 10-15% Online-Tickets hat und 80% mache ich an der Kasse, kann ich diese Planungen nicht machen. Oder auch einfach mutig sein und im Online-Ticketing-Bereich auch Upsells anbieten. Das müssen nicht 15 unterschiedliche Upsell-Artikel sein mit der Brechstange, sondern einfach bindet das Parkplatzticket mit ein. Bietet den Gästen die Möglichkeit, doch ein Burger-Menü vielleicht vorab zu kaufen. Das ist nicht nur für euch vorab Geld in der Kasse, sondern es ist einfach auch für die Planung des Restaurants entscheidend. Wenn ich schon vorab weiß, ich habe schon 80 Burger-Menüs heute verkauft und die kommen alle zwischen 10 und 14 Uhr, ist das eine ganz andere Vorbereitung in der Küche, als wenn die spontan da stehen und sich für einen Burger entscheiden. Gerade im Bereich, wenn man sagt, die Stimmung kippt oder eine positive Stimmung in dem Freizeitpark nutzen oder für eine gute Stimmung, eine gute Organisation auch seitens der Besucher zu sorgen, sind einfach Digital Signages, also digitale Besucherbeschilderungen, digitale Öffnungen und Schließungen der Attraktionen auch anzeigen. Also tatsächlich, es gibt Parks, die haben immer noch, da reist man an und man hat so ein Pappschild an der Wand, heute außer Betrieb, die drei Attraktionen. Ist erstmal negativ, aber warum erzähle ich nicht vielleicht auch von meinen geöffneten Attraktionen? Und sowas erreichst du einfach durch digitale Bildschirme, schon in der Anreisesituation, dass du sagen kannst, okay, die Show ist zu der Uhrzeit. Diese Fahrgeschäfte sind heute geöffnet. Dieses Fahrgeschäft öffnet auch, aber gegebenenfalls später. Da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, offene Kommunikation von meinen Leistungen überhaupt. Und da sind wir hier auch bei Ford Fun, das zu verbessern und haben schon erste Schritte unternommen. Und man merkt einfach, wie gut das bei dem Publikum ankommt, über Bildschirme mit den Kunden, die vor Ort sind, zu kommunizieren. Auch da wieder nicht mit der Brechstange, nicht in Rot, nicht mit leuchtenden Buchstaben, nicht mit irgendwelchen GIFs, die dazwischen drin sind, nicht mit Musik, nicht mit lauten Ansagen, sondern wirklich an den Attraktionen selber über Sachen zu informieren. Und sei es, wir haben hier einen Saloon, da findet dreimal am Tag eine Show statt. Die Showzeiten digital mit Bewerben um 13 Uhr, um 15 Uhr, um 16 Uhr ist die Show oder heute Zusatzshow 16 Uhr oder am Eingang schon die Werbetrommel rühren für die Show, damit die auch gut besucht ist. Sowas nehmen Besucher im Hintergrund wahr. Und spielt meiner Meinung nach auch zum positiven Besuchererlebnis mit ein. Und da kann ich nur jedem Betreiber raten, Kommunikation ist der springende Punkt eigentlich.
Und ganz wichtig, Digital Signage hat den einen großen Vorteil, man braucht es nicht mehr einlaminieren.
Da wollte ich auch nochmal drauf, weil da, ich glaube, da hatten wir beide uns auch schon mal drüber unterhalten. Lasst Finger weg von laminierten, selbstgestalteten Word-Dokumenten. Ja, jeder Operator, jede Attraktion hat eine Idee für ein laminiertes Schild. Und hat man da nicht die Steuerung drüber, hängt der ganze Park voll mit laminierten Schildern, mit zig Anweisungen, wie ich mich da jetzt zu verhalten habe. Nein, 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 nein. Das ist wirklich... Das ist auch so ein Reibungspunkt bei mir, wenn ich diese laminierten Schilder sehe. Also ich verstehe laminierte Schilder für eine Überbrückung bis zu einem richtigen Schild oder dem Mitarbeiter einfach auch sagen, wir brauchen dieses laminierte Schild an dieser Stelle nicht, weil wir kommunizieren lieber mit unseren Gästen. Ne? Also kommuniziere bitte darüber. Du brauchst kein laminiertes Schild, dass die Taschen und Rucksäcke dort abgelegt werden sollen, weil wir kommunizieren lieber mit den Leuten und sagen es ihnen, anstatt ein Schild aufzuhängen.
Wie kriegen wir jetzt den Karren wieder aus dem Dreck?
Ja, spannend. Also, ich sage jetzt mal, anstatt immer mehr Profit rauszuschlagen, das ist natürlich, kommt in eine Wirtschaftsbranche, selbstverständlich ist Profit wichtig und die Menschen sind sehr bereit, Geld zu bezahlen. Das merken wir auch gerade durch Dynamic Pricing und so. Was waren wir sensibel und vorsichtig in Deutschland und haben mal 50 Cent oder 1,50 draufgeschlagen und immer geguckt. Und ich erinnere mich an vor einigen Jahren, da hatten wir im Europapark, als ich da noch Parkleiter war, jemanden, irgendeine Art Preisguru, und der hat uns gesagt, dass 80%, die vom Parkplatz zu den Kassen laufen, nicht wissen, was der Eintrittspreis ist. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann haben wir gerade bei so einem Ziel, da geht man ja nicht spontan hin. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht und es war wirklich wahr. Und dann haben wir, und das war spannend, gefragt, was glauben Sie denn, was kostet? Und es waren bei allen mehr geschätzt, als es reell war.
Das
Und
stimmt, das,
ich meine, da
ja.
gibt es viele Unternehmen, die an dem Tag noch den Preis geändert hätten, die du durchaus auch kennst aus deiner Karriere. Aber
Das ist Dynamic Pricing, aber minütlich.
mir ging es so, als ich bei dieser Marke arbeitete, dass das so gemacht wurde. Aber ich finde das wichtig und ich finde auch richtig, dass man Preise nimmt, die Menschen gerne bezahlen und akzeptieren, macht das. Aber ich glaube, und das darf uns nicht verloren gehen, und bei uns vielen deutschen Unternehmen ist es ja einfach auch immer noch drin, etwas extra geben. Wie war es denn damit? Ja, und ich rede nicht von Freikarten, sondern ich rede von einem schnöden Lolli, einem Aufkleber, einem Pin, manchmal auch nur ein Dankeschön oder einen schönen Tag wünschen. Da bist du ja auch Profi drin. Und da denke ich immer, denk bitte einfach nochmal an die schönen Extras, die überraschen, denn Leute sind sehr dankbar für Kleinigkeiten und das
Was
und
würdest du sagen, sollte man sich so langfristig überlegen, beziehungsweise, nein, ich stelle die Frage mal ganz anders. Was meinst du, wo geht die Reise hin mit
Also
diesem
wir, in unserer
ganzen?
Gesellschaft ist das so, dass es immer Leute gibt, die sehr viel Geld haben und denen Preissensibilität fern ist. Ja, das muss man mitnehmen, wenn man kann. Wenn man das Service-Niveau leisten möchte und kann, bin ich der Letzte, der es verurteilt, wenn man dieser Zielgruppe auch das Geld aus der Tasche zieht, weil sie auch Spaß dran haben, Besonderheiten zu bekommen für dieses Extrageld. Also das sehe ich immer mehr kommen, auch bei Wasserparks, auch in Deutschland, dass es reservierte Liegen gibt, dass es Vorzüge gibt, dass es ein bisschen angenehmere Sachen gibt. Das ist, sehe ich in Freizeitparks noch viel stärker kommen und noch ein bisschen schlummern. Da können ausnahmsweise mal die Freizeitparks von Wasserparks lernen, weil es gab zwar Versuche von Cabana, also so privaten Rückzugsorten bei Disney World. Das wurde aber meiner Meinung nach schlecht gemacht. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial. Also Besonderheiten, die extra Geld kosten, besondere Begegnungen, Führungen, Backstage und sehe ich absolut kommen. Also das ist auf jeden Fall passiert und da gehören noch Fastpässe oder Quickpässe und Expresssysteme dazu. Dann aber müssen wir, und das ist auch weiterhin wichtig, uns einfach die Basis, also wirklich die dankbaren Lieschen Müllers, die nur einmal in ihrem Leben oder einmal im Jahr oder seltener in so eine Anlage kommen, die müssen wir immer noch weiter wertschätzen und denen einfach auch ganz ehrlich das Gefühl geben, dass sie sehr willkommen sind.
Und so, wenn du jetzt sagst, also du hast ja schon auch gesagt, dass du schon einigen erfolgreich davon abgeraten hast.
Ja.
Jetzt hast du aber jemanden, der ist wirklich resistent, der sagt, nein, wir wollen das. Nenn mir doch zwei, drei wirklich unschlagbare Argumente. Wenn du mich damit überzeugen kannst, dann lasse ich es bleiben.
Oh, ich will dich ja gar nicht abbringen, wenn es schlau ist, ne? Aber ich sage einfach nur, wenn es so ist, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht schlau. Dann sage ich einfach nur, okay, wenn du Tage hast, an denen einfach 2000 Leute, 3000 Leute mehr in deinem Park sind, ist das noch ein gutes Produkt oder bewertest du das als ein schwieriges Produkt? Weil Toilettenkapazitäten oder Sauberkeit, Essen, Snackstände, Sitzbänke, einfach alles überlastet ist, dann solltest du einfach nicht einen normalerweise gut laufenden Tag zu einem deiner schwierigen Tage machen, indem du 2000 Leute aus deiner Schlange holst und die auf die Straße spülst. Weil was ist dann aus diesen Tagen, die eigentlich schwierig sind? Was machst du dann mit den Leuten? Einfach wirklich reell verstehen, dass man seinen Park, also jeder Parkbesucher, der eine virtuelle Karte in der Hand hat für eine Attraktion, den verdoppelst du reell. Weil die Wartezeit in der aktuellen Attraktion, in der er theoretisch steht, die bleibt ja für andere. Wenn ich ihn aber rausziehe und ihm ein Kärtchen in die Hand gebe, in welcher Form auch immer, und dann ist er halt einfach eine mehr, die unterwegs ist. Und das ist einfach was, was ich einfach nur mitgeben kann. Bitte seid euch dessen einfach nur bewusst mit allen Konsequenzen. Und der Weg zurück ist super schwer, weil was
Das wäre
passiert,
jetzt
wenn
meine
ihr
Frage nämlich gewesen, genau.
total, total, weil wenn du eine Attraktion mal hast, wo du das machst, dann kommen die Leute natürlich, warum geht das eigentlich nur da? Warum geht das da nicht und da nicht und da nicht? Und da komme ich wieder als Referenz auf diesen herrlichen YouTube-Film, die Historie vom Fastpass, History of Fastpass, weil exakt diese Punkte sind alle Disney passiert. Und bitte, bitte, wenn ihr das vorhabt, gönnt euch die 2 Stunden, schaut es euch an und hinterfragt dann, ob ihr das besser machen könnt. Weil es
Und
hat schon mal jemand die Fehler gemacht. Also bitte,
genau.
don't repeat. Ja.
Ja, genau. Also aus den Fehlern der anderen einfach lernen. Also
Absolut.
Material und Feedback dazu gibt es ja genug im
Redet
Netz.
ehrlich mit Leuten und nicht nur mit Managern, auch mit Operativen, was das System mit den Parks macht. Und ich will niemanden vom Geldverdienen abhalten, um Gottes Willen. Aber seht es nicht ganz so schlicht, wie es wirkt. Da kommt viel mit und viel Unzufriedenheit kommt damit. Von Leuten, die in der Warteschlange standen, die bisher immer zufrieden damit waren, dass diese Bahn einfach so lange dauert, die plötzlich ein sehr großes Unverständnis und zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo ja das Thema Vorteil gegen Geld einen ganz anderen gesellschaftlichen Negativstellenwert hat. Da habe ich gehört, da haben internationale Parkgruppen sehr scheiternd lernen müssen, dass das dort kulturell nicht funktioniert. Und umgekehrt in den arabischen Ländern kaufen Leute super teure Fastpässe, nur um das goldene Armbändchen umzuhaben, auch wenn die Wartezeit die 10-Minuten-Grenze nicht übersteigt. Auch aus kulturellen Gründen, um allen zu zeigen, ich hab's. Also von daher könnten wir da alleine über die kulturellen Unterschiede noch mal einen halben Tag reden.
Also, es gibt keine perfekte Lösung, aber natürlich sollte man auch schauen, ist diese Lösung gerade zum Thema Virtual Queuing für meinen Park überhaupt möglich? Das ist, glaube ich, erstmal das Grundlegendste. Und brauchen wir das tatsächlich? Habe ich vielleicht Kapazitäten, die meine Besuchermassen da draußen eh schon schlucken? Also wäre das ja eher hinfällig. Also Fragen über Fragen. Ich erinnere mich gerade tatsächlich an eine kleine Sache. Das war, glaube ich, als wir Poulton's Park in UK dieses Jahr besucht haben. Ein wirklich sehr empfehlenswerter Park, die unglaublich viel richtig machen, gerade operativ. Es gibt dann noch ein paar Ecken im Park, wo man weiß, ja, das gehört noch zu den Altlasten und die tun über die Jahre immer mal wieder was im Park. Deswegen ist davon auszugehen, da wird sich bestimmt auch bald was tun. Aber es sei gesagt an dieser Stelle, bei Poulton's Park, wenn man dort vorab bucht und sein Online-Ticket dann hat, bekommt man auch nochmal eine kurze E-Mail mit kleinen Informationen zum Thema Parken und Facilities. Und dann gibt es auch einen kurzen Absatz zum Thema Wartezeiten. Gibt es Fastpässe oder ähnliches, ist die Frage in einem kurzen FAQ. Und die Antwort ist nein, denn unsere Wartezeiten sind regulär immer etwas niedriger. Was darauf schließen lässt, dass man also hier vorab schon so gut geplant hat, dass man so etwas gar nicht braucht. Also, so haben wir es doch schon schnell gelöst. Wir springen jetzt nochmal zum letzten Teil, denn da werden uns jetzt Sven und Chris nochmal was zum Thema Technologien erzählen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal so darüber gesprochen in der Folge, wo du die negativen Sachen erklärt hast, oder die Kipppunkte, die möglichen Kipppunkte, die es gibt. Was wären Lösungsmöglichkeiten und ab wann sollte man eigentlich schon gezielt überlegen, wie ich Technologien einsetze?
Also das fängt natürlich bei der Planung an und ja, es ist halt, was für eine Geschichte, was für eine Thematik hast du, wie möchtest du das transportieren? Und natürlich jetzt bei einem Aufbau einer Attraktion gehst du daran, dass du die Geschichte kreierst, dass du einen Masterplan oder einfach ein Layout von so einer Attraktion planst und dort die Geschichte, die du geschrieben hast, darauf einmal transportierst und schaust, was sind jetzt irgendwelche Szenen, die, sage ich mal, auf dieser Journey da vorbeikommen und wie kannst du das Ganze transportieren? Und ich glaube, heutzutage ist halt einfach dein Werkzeugkasten so groß, dass du von hier, okay, ich habe eine Kulisse, ich habe hier ein Animatronic, ich habe hier aber auch Medien, die du nutzen kannst.
Und in Medien gibt es ja dann die ganzen Unterkategorien, sei es jetzt Pepper's Ghost Effekt, sei es jetzt ein einfacher Bildschirm, sei es eine Sphäre, und. Also es gibt ja da auch verschiedene Dinge, sei es VR oder AR. Also was ist das geeignete Werkzeug, um die Geschichte und die Thematik gut zu transportieren?
Nicht einfach wahllos in den Werkzeugkasten greifen und sagen, das ist geil, das nehmen wir.
Genau, also das passiert auch manchmal. Dann gibt es halt Kunden, die haben was gesehen und ja, ist total geil. Da muss man ein bisschen mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, es ist geil. Aber ist es denn die geeignete Lösung, die man dafür jetzt anwenden sollte? Einfach, weil es ja auch noch so viel weiteres gibt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen von meiner internationalen Erfahrung, dass natürlich weiß Europa, was in der Welt abgeht, aber manchmal in der Implementation von Attraktionen oder einigen Dingen in Attraktionen in Europa habe ich manchmal das Gefühl, dass die USA oder Asien ist noch so ein kleines Stückchen weiter, zumindest von der Größe und den Ausmaßen. Und in Deutschland kommen wir da jetzt so langsam hinterher. Aber dadurch, dass wir ja auch darüber gesprochen haben, dass sich Technologien erweitern, muss man halt einfach schauen, ob das dann der richtige Fit ist, der gerade für diese Thematik, für diese Geschichte, für diese Attraktion passt.
Das finde ich halt so super witzig, die längste Warteschlange in Tokyo DisneySea und der Park ist, weiß Gott, jetzt nicht mit Tausenden von Fahrgeschäften übersät, da könnte also alles mit 20 Stunden Wartezeit belegt sein, ist einfach Toy Story Midway Mania, was, wie du schon sagtest, eigentlich ja Maus und Schokolade vom Prinzip her sehr ähnelt und auch eigentlich ja kaum Highlights bietet, hätte ich gesagt, weil die Dekoration auch da ja eigentlich hier gespart ist. Aber kulturell, die fahren halt drauf ab. Genauso wie mit diesem VR-Overlay bei euch in den Universal Studios. Ich wollte es damals eigentlich auch machen, nur leider war mit zweieinhalb Stunden Wartezeit mir das dann doch ein bisschen zu viel für eine VR-Achterbahn.
2,5 Stunden, es ist doch
Es ist
normal.
nichts. Für euch ist das
An
nichts. Ihr seid dran gewöhnt.
an den Zuhörer. Das sind normale Wartezeiten hier in Japan. 2 Stunden, die man investieren kann. Nein, aber ich gebe dir recht, ja, dieses Phänomen Toy Story Mania, aber ich glaube, das ist halt weltweit so. Gut, in Orlando ist es ja ein bisschen abgeflacht, einfach weil man zwei Anlagen sich hingesetzt hat. Ich warte ja hier immer noch in Tokio drauf, bis jemand sagt, komm, lass uns noch eine zweite Halle daneben bauen, um einfach die Kapazität dann auf 1 Stunde runterzusetzen. Aber selbst dann würde ich dir sagen, sind die hier noch so verrückt und es würden immer noch 2 Stunden sein. Ich glaube, es ist einfach, und da ist dieses. Es ist einfach gemacht. Es sind ja auch nur Bildschirme. Das sind ja so Kulissen sind ja so gut wie gar nicht existent, außer in der Station. Und selbst da, es ist eigentlich nur ein riesiges Zimmer. Es ist einfach, dass du gerade Spaß haben kannst mit deiner Familie, Punkte sammeln. Aber du möchtest es unbedingt nochmal machen, um zu schauen, dass du einen besseren Score bekommst. Deswegen diese Rewritability und wirklich diesen Content oder einfach ja, den Inhalt dieser Attraktion so gestaltet, dass der Besucher da noch mal reinkommt. Ich glaube, würde man diesen Spielaspekt einfach da wegrasieren von dieser Attraktion, da glaube ich 100% wird keiner mehr an dieser Attraktion stehen. Also es ist wirklich diese Gamification, die halt eingezogen ist dort und auch das Erlebnis zusammen mit Freunden, Familien. Dass man daran nochmal dahin kommen kann, um zu schauen, um den anderen dann nochmal zu schlagen.
Jetzt sind wir ja auch noch bei den, also du hast schon gerade gesagt, also es sind längerfristige Entscheidungen, die schon eigentlich in der Planung festgelegt werden müssten, wie man den Einsatz von Medien hat. Jetzt haben wir aber, sag ich mal, einen fiktiven Freizeitpark, wir haben dort einen fiktiven Dark Ride, der ist voll mit Medien, der hat AR, VR, Dynamic Motion, Schienen, Drehen, Wirbeln, Zwirbeln, Riechen, hast du nicht gesehen? Und jetzt haben wir so eine Attraktion, die die Leute einfach unglaublich überstimuliert. Gibt es für solche Dinge ein Quick Fix? Gibt es dafür eine Lösung? Oder kann man planerisch dem irgendwie entgegenwirken, dass die Leute, dass man sagt, okay, man bietet den Leuten vielleicht dann dazu noch ein Erholungsprogramm?
Natürlich. Ruheräume sind immer appreciated. Das sind die besten Attraktionen heutzutage in Themenparks, muss man so sagen. Nein, das mal beiseite. Ein Quickfix, ja, natürlich jetzt bei der Überladung, die du beschrieben hast, da weiß ich jetzt nicht, ob es mit einem Quickfix reicht, wenn man VR, AR, das ist ja operativ auch wahrscheinlich ein
Absoluter Albtraum.
Albtraum.
Albtraum. 200 Leute pro Person, mehr geht nicht. Das ist schon das Maximum. Das Ding hat nur zwei Züge
Ja.
und also wirklich, alles daran ist nur, tut weh, die Leute gehen trotzdem rein, kommen raus und sind, so wie du das ganz am Anfang in der letzten Folge auch schon beschrieben hattest, so richtig, kommen raus und sind durch. Gibt es einen Quickfix oder wär der einzige Quickfix mit der Abrissbirne da durchzufahren?
Ach, da muss man jetzt nicht mit einer Abrissbirne durchfahren. Es kommt halt drauf an, welches Ride-System man hat und ob man vielleicht, also ich sag mal, entweder Einsparungen machen kann, ob man einige Szenen austauschen kann gegen was anderes, um dann nur eine Technologie zu haben. Das ist natürlich im operativen Bereich dann auch gut. Wenn man VR oder AR streicht, dann ist da nur noch eine da. Aber natürlich, ja, könnte man was an dem Content machen. Wenn du dort die Besucher anlocken möchtest und die ganze Zeit rein, dann kann man sich halt einfach auch überlegen, ob man vielleicht saisonal irgendeine andere IP da nochmal drüber schlägt, die vielleicht das Ganze noch retten wird für 6, 7 Monate, bevor man sich vielleicht dann mal einen Schlachtplan gemacht hat, wie man längerfristig die Attraktion oder wie man zu einer Lösung kommen kann, wo man jeden Besucher mit zufriedenstellt.
Ja. Und du hattest ja auch schon gesagt, so Pirates in Shanghai ist so der absolute Big Player, wenn es um den korrekten und präzisen Einsatz von Medien geht. Kannst du nochmal vielleicht highlighten, so was die da richtig machen an dem Ride, dass das so positiv ist und nicht überreizend wirkt?
Ja, also vor allen Dingen ist es einfach die Mischung aus den physikalischen Kulissen und den Einsatz von Medien. Aber der Einsatz von Medien ist dann halt einfach auch richtig gemacht. Wenn ich da jetzt mal kurz spoilern darf, man trifft ja dann auf einmal auf Jack Sparrow und geht dann unter Wasser. Und diese Unterwasserszene ist einfach in einem riesigen Dome gemacht, wo praktisch du direkt vor einer Leinwand stehst. Da muss man halt einfach noch sagen, dass das Ride-System, also bei Dark Rides ist es ja immer so, das ist ja praktisch wie deine Kamera, die dich gerade zu deiner Szene lenkt und dir ein bisschen zeigen möchte, wo du drauf du guckst. Dieser Ride hat ja noch den Vorteil, dass er das auch irgendwie schafft, dass dieses Boot auch seitwärts, rückwärts, vorwärts fahren kann. Und halt bei dieser Domszene, du einfach auch vorwärts da sitzt und wenn du auch rechts, links guckst, hast du halt immer noch diese Leinwand vor dir. Und was dann total faszinierend ist, ist, dass Haustechnik ist ja auch immer so dein Feind in dieser ganzen Planung. Und eigentlich müssen dort 10.000 Sprinklerköpfe irgendwo rausgucken, aber tun sie nicht, wenn man genau hinguckt. Natürlich ist dort alles ist der Media-Content auf diesem Dome die ganze Zeit und du konzentrierst dich halt auch, weil du in dem Boot sitzt und das ist deine Kamera, konzentrierst du dich gerade auf diese Sichtachse, wo du gerade drauf gucken möchtest und dann geht es halt schon direkt in die nächste Szene, wie physikalisch so gebaut wird und einfach diese Verblendung von Medien in die physikalische Szene, die ist so gut gemacht, weil das dann auch in Ebenen sich aufbaut, dass die Medien dann hinter der physikalischen Ebene sind und dann verschwimmt das Ganze und so taucht das dann an einigen Stellen wieder auf und das ist einfach so faszinierend und in so vielen Szenen gemacht und es ist einer dieser Rides, wo ich sage, ich gucke mich ja gerne mal um. Ich gucke rückwärts, vorwärts, geradeaus. Aber selbst dort, wenn ich mal rückwärts nach oben gucke, sehe ich selten irgendwelche Back-of-House-Elemente, die jetzt ein Störfaktor sein kann. Also dort ist wirklich die Sichtachse, wenn ich dann mal nach rechts gucke, also ich sage mal um 90 Grad meinen Kopf drehe, in so einem Dome oder in so einer Videoprojektion, bei dem Ride sehe ich trotzdem noch den Content. Und das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, für diesen Content generieren, dass du dort auf einmal fast so einen 360 hast, den du generieren musst. Das sind natürlich auch finanzielle Mittel, aber das hat er einfach richtig gemacht, sodass du wirklich die ganze Zeit im Glauben bist, in dieser Piratenschlacht zu sein. Du wirst mitgenommen, mitgerissen und ja, und selbst am Ende gibt es nochmal diesen kleinen Punkt, weiß vielleicht nicht jeder Besucher für die Rewritability, dass es so zwei kleine unterschiedliche Finale gibt, weil Jack Sparrow kann Glück haben, dass er den Goldschatz gefunden hat, aber er kann auch Pech haben, dass er ihn nicht bekommen hat. Und somit sind seine Reaktion bei dem Abschluss jeweils unterschiedlich, je nachdem, was mit dem Gold passiert. Und das Gold wird halt per Projektion halt immer geändert. Je
Das wusste
nachdem,
ich
was
auch
für ein
nicht.
Abschluss das ist. Ja, es gibt da
Aha.
zwei unterschiedliche Enden. Er kann entweder fröhlich Yo ho ho singen oder auch ein bisschen fluchen.
Wie Piraten das halt so tun. Jetzt haben wir natürlich viel über die negativen Dinge gesprochen. Wir haben vieles kritisiert, viele Dinge uns angeschaut und gesagt haben, das kann man eigentlich besser machen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Punkt, es besser machen. Und da kommen wir vielleicht mal so auf die erste allgemeine Frage. Wir stellen uns die Situation vor, es ist ein Freizeitpark oder eine Attraktion vorhanden. Das Erlebnis an der Stelle ist gekippt. Die Besucher, die sind verwirrt, verärgert, irritiert, vielleicht sogar körperlich irgendwie angeschlagen. Und jetzt geht es erstmal darum, wir haben zu viel Technologie, wir haben zu viele Screens, unsere Attraktionen sind alle nur auf Technologie beruhend. Was wären so Quickfixes, die man sofort machen könnte? Und was wären so längerfristige Entscheidungen, die man eigentlich fällen sollte?
Okay, auch eine sehr komplexe Frage. Tatsächlich begegnen uns diese Punkte häufiger, als man denken mag. Weil wir denken uns ja Aufgaben aus, die der Gast selbstständig bewältigen sollte. Ja, das hat jetzt unbedingt nicht zwangsläufig was mit Technologie zu tun, kann aber. Aber es geht in dieselbe Richtung. So, und dann stellen wir aber fest, in den Testspielen, da lief noch alles super. Alle haben das gelöst, alles war cool so. Und dann stellen wir fest, dass so die normalen zahlenden Gäste, nach 100 Gästen haben wir festgestellt, also diese eine Aufgabe, das haben irgendwie nur zwei überhaupt gelöst. Alle anderen brauchten immer fünf Hinweise, bis sie das gelöst haben. Das heißt für uns ganz klar, wir haben da versemmelt und haben was falsch designt. So. Weil natürlich ist es einfach, sich irgendwas auszudenken und für uns funktioniert das ja. Wir haben es uns ausgedacht, für uns ist alles klipp und klar. Aber wir stellen fest, dass der Gast dem gar nicht folgen kann, was wir von ihm wollen. Ja, der kann entweder die Hinweisführung, die versteht er nicht, oder er versteht schon die eigentliche Aufgabe nicht, weil ihm die eigentliche Aufgabe nicht korrekt rübergebracht worden ist. Und dann muss man das umdesignen. Man muss. Ein Quickfix sagst du ja, wenn ein Quickfix möglich ist, dann ja, ein Quickfix hat aber meistens den Nachteil, dass er nicht vollständig durchdacht ist und dann vielleicht sogar mehr Schaden verursachen kann, als er nutzt. Wenn es ganz grobe Dinge sind, wo man sagt, so ganz grob, das beeinträchtigt das Spielerlebnis so massiv, dass kein Spieler oder Gast dort glücklich rauskommt, dann habe ich diese Experience erstmal zu schließen. Weil es ist in meinen Augen nicht korrekt, für etwas Geld zu verlangen, von dem ich weiß, dass es nicht funktioniert. Da muss man sich dafür natürlich rumschlagen, wer ist jetzt verantwortlich für den Verlust und für den Ausfall, bla 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 bla. Ja? Bei uns ist das zum Glück der Fall. Wir wissen ja um diese Problematik. Und wenn wir Dinge designen, dann haben wir in der Regel schon Plan B und Plan C und Plan D und Plan E im Kopf. Und haben auch schon Dinge vorbereitet. Wir wissen, oh, wenn jetzt hier Probleme auftauchen, dann können wir ganz schnell das oder das oder das implementieren, um das erstmal zu verbessern. Das ist natürlich bei der Achterbahn nicht möglich. Wenn du sagst, so, die Kurve geht rechts rum, dann kannst du nicht sagen, so, jetzt habe ich aber noch eine links rum, rechts rum Kombination, die liegt schon im Lager. Das geht ja nicht. Das ist zu teuer.
Ja, bei uns geht das halt. Aber mit Quickfixen wäre ich halt sehr vorsichtig. Ein Quickfix ist meistens eine emotionale Überreaktion aufgrund häufig weniger Beschwerden. Ja. Und da sage ich auch an meinen Kunden, wenn die sagen, so nach 6 Wochen so, puh, dieses Rätsel funktioniert aber nicht. Wir sagen, ja, wie viele haben das denn jetzt nicht richtig gelöst? Ja, neulich hatten wir mal eine Gruppe, die hat das nicht gelöst. Sag ich, mal ruhig bleiben, ja, nochmal ein bisschen beobachten, alles dokumentieren und dann guckt man sich das an und sagt, okay, ist jetzt wirklich hier Handlungsbedarf oder waren die einzelnen Menschen einfach nur nicht die hellsten, ja? Wie gesagt, bei uns ist es einfach, weil bei uns meistens das inhaltliche Dinge sind und nicht unbedingt technologische Dinge. Wenn jetzt aber technologische Dinge so falsch konstruiert worden sind. Ah, bestes Beispiel gerade ist ja hier, wie heißt der Achterbahn hier mit USA hier, Top Thrill Dragster.
Ach so,
Ja,
ja,
sehr,
Zamperla.
sehr gutes Beispiel. Ja, wird komplett umdesignt, richtig, fettes Ding, bam, 2 Wochen später oder eine Woche später zu. Ja, auf unbestimmte Zeit zu, weil falsch konstruiert. Da kannst du nichts anderes machen. Also da gibt es keinen Quickfix. Da sagt man nichts, nur jetzt stellen wir dann Eselskarren drauf und fahren damit. Das geht ja nicht. Ja, sondern in dem Falle sind wahrscheinlich sogar Leib und Leben in Gefahr,
Ja.
dass ich notgedrungen sagen muss, das Ding muss zu.
Ja.
Ja. Bei allen anderen Attraktionen, wo man feststellt, zum Beispiel bei diesem Minions-Ding, mit dem Lauf, mit dem Förderband, da hagelt es ja Kritik nach Kritik nach Kritik. So, da kann ich aber auch nichts mehr machen. Da hilft kein Quickfix. Der einzige Quickfix, der da hilft, ist Projektoren aus, ja, und Tür zumachen, abschließen, 3 Schlösser dran. Das ist das Einzige, was da hilft, glaube ich.
Nie wieder wird die Türe öffnen.
Ich glaube, wenn bei Attraktionen, die über Jahre hinweg geplant worden sind, die x Millionen gekostet haben, etwas so katastrophal falsch läuft, dann ist das ganze Ding schon von vornherein falsch designt und geplant worden. Und ich glaube, da hilft auch nichts. Also das kann man nicht schnell mal ändern. Ich glaube, da muss man zumachen, sich wieder hinsetzen und sagen, okay, das hat mal nicht funktioniert. Was machen wir jetzt?
Ja.
Und da gab es ja schon x Dinger. Also ein sehr gutes Beispiel ist hier Disney, die Extraterrestrial
Bestimmt.
Dingsabumster. Ja,
Ja,
wo
die Alien
geile Idee,
Claw, ja.
richtig cool und festgestellt, ach du Scheiße, die Leute kacken sich in die Hose. Können wir
Ja.
nicht machen. Ja, muss man erstmal zumachen. Muss man sagen, okay, müssen wir hinten, okay, machen wir eine Comicfigur da rein und dann geht das. Ja, so. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn irgendwas so schief läuft, dass die Guest Experience so schlecht ist, da ist es nicht möglich, ich mach mal schnell was, mach mal hier nochmal 3 Lampen dazu und dann geht das schon wieder.
Ja,
Das
ja.
ist, glaube ich, in der Dimension einfach nicht mehr möglich.
Okay, das heißt, du würdest schon eher dazu raten, das langfristig erstmal zu beobachten, zu analysieren, also erstmal eine Ursachenanalyse herzustellen, um dann zu gucken, woran liegt es überhaupt, und dann schlussendlich zu entscheiden, okay, entweder machen wir das Ding dicht und fangen nochmal von vorne an, was natürlich eine absolute Budgetfrage ist. Ich meine, wenn man Disney ist, dann kann man das machen. Und turns out, Stitch Encounter hat auch super funktioniert, nicht? Jetzt haben wir aber den Grundsatz, den du jetzt gerade anführen wolltest, langfristig entscheiden oder schon bei der Planung eigentlich mitkalkulieren, macht das so Sinn, wie ich das jetzt bauen möchte? Ja.
Genau. Wenn es um Probleme geht des Inhaltes, wenn man so feststellt, die Leute können dieser Geschichte nicht folgen, dann ist das eine ganz andere Sache, weil in der Regel sind das Medien, Voiceovers, Videos, was auch immer. Die kann ich ja zwischendrin anpassen und sagen, okay, komm, jetzt testen wir hier mal ein anderes Voiceover. Vielleicht verstehen die Leute das dann eher, die Geschichte. Ja, das ist gar kein, das ist relativ easy zu fixen. Ja. Oder jetzt mal bei dem Beispiel bei uns so zu bleiben,
wenn wir eine Schatzkarte in einem Spiel haben und sehen so, irgendwie kommen die mit der Schatzkarte nicht so klar, dann designen wir nochmal eine zweite und eine dritte und bringen mal für eine Woche oder zwei die zweite Version rein, dann mal die dritte Version und gucken, wie gehen die Gäste damit um. Das sind dann keine voll fertig produzierten Dinge, sondern das sind ausgedruckte Dinger, die zwar nicht scheiße aussehen, aber noch nicht das finale Produkt sind. Und so kann ich dann testen, okay, wo nähern wir uns an, dass die Leute das dann doch besser verstehen. Ja? Oder auch wieder bei uns der Fall, ist es irgendwie ein Schrank und da ist ein Vorhängeschloss dran. Und irgendwie stellen wir fest, die Leute finden dieses Vorhängeschloss nicht. Ja, dann sagt man, okay, dann müssen wir hier nochmal einen Pinspot hinhängen, der den Bereich nochmal richtig ausleuchtet und eventuell den sogar blinken lassen, damit die Aufmerksamkeit da drauf gelenkt wird, dass sie sagen, oh, guck mal, da ist ein Vorhängeschloss. Und das betrifft natürlich auch jegliche Attraktion, dass man sagt, okay, wenn inhaltlich irgendwas unklar ist und die Gäste rauskommen und nicht aufgrund der Gesamtexperience einfach sagen, nee, das war aber Käse, sondern einfach inhaltlich nicht verstanden haben, was da passiert ist, das lässt sich fixen. Das ist, glaube ich, gar kein Problem, das zu machen. Das ist dann nur der Wille, das machen zu wollen, ja, und das zu verbessern. Das geht, glaube ich. Wenn ich aber wirklich exzessive Umbauten machen muss, dann ist, wie du schon sagtest, ist eine absolute Budgetfrage. Was mache ich denn jetzt damit? Lebe ich mit den schlechten Kritiken oder mache ich das Ding zu? Ja. Und ja. Da gibt es ja echt x Beispiele hier, diese komische U-Bahn hier in Thorpe Park. Ja. Auch so ein Ding. Ja. Lief über Jahre, hat immer schlechte Kritiken bekommen, aber die haben gesagt, okay, wir machen es aber weiter. Ja. Leben wir mit. Ist auch das ist auch ein Statement, ja. Kann man das ja so machen.
So ein Bold Move, ja.
Ja, kann man machen. Oder hier Fast and the Furious.
Ist immer noch da. Und da haben sie sich gedacht, Mensch, die Leute mögen das so sehr, das gleiche machen wir mit King Kong nochmal.
Genau, Immersive Tunnel, perfekt. Haben wir drei von, bauen wir gleich rein. Ja.
War im Dutzend
Bilder. War ja gerade im Trend zu der Zeit, ja. Also,
Immersive Tunnel ist auch wirklich, glaube ich, eine. Das war so eine Attraktion, die ist wirklich zum falschen Zeitpunkt einfach auf den Markt gekommen. Vor 10, vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, boah, ist das geil, boah, ist das
immer. Genau, das ist der Punkt. Ja. Überleg mal, vor 30, 40 Jahren standen wir in diesen 360-Grad-Aufblaskinos und dachten, Alter, was ist das denn hier? Krass, Autorennen, ja. wenn du das heute aufbaust, da sagt aber jeder, nee, ist nicht geil. Das heißt, es ist auch eine Frage der Zeit oder des Zeitpunkts, wann eine Attraktion funktioniert und wann nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Zeit der Technologie und hängt halt auch damit zusammen, was die Leute mittlerweile gewohnt sind. Ja? Wenn du sowas baust, wo es noch nirgendwo einen Freizeitpark gab, ja, dann sagen wir, boah, geil, krass, das ist ja cool, so, ja. Aber sobald du in Gegenden kommst, wo es x Freizeitpark gibt, dann kannst du mit sowas nicht mehr kommen. Das ist einfach so.
Ja.
Ja? Und genau das Problem hatte der Immersive Tunnel. Da gibt's bessere Versionen von wie King Kong oder es gibt halt ganz schlechte Versionen. Bei uns in Deutschland gibt es, glaube ich, eine ganz schlechte Version.
Leider bei mir in der Nähe.
Ja, genau. Genau den meine ich.
Ja.
Und das ist dann wahrscheinlich einfach eine Budgetfrage, ob das Ding gut wird oder nicht.
Ja. Ja?
Und wenn ich das Budget nicht habe, muss ich mich fragen, mache ich das denn dann? Es sei denn, ich bin so gepolt, dass es mir entweder scheißegal ist, und ich mache es einfach, weil ich so einen Immersive Tunnel haben will. Oder ich selber gar kein eigenes Qualitätsmanagement in mir selber drin habe und das sogar noch toll finde. Was ja auch sein kann. Ja?
Ja.
Gibt ja so Menschen, die sagen, wieso ist doch geil? Ja? Weil sie wahrscheinlich keine Vergleiche haben. Früher war auch so, oder nach wie vor meine Eltern, wieso sollen wir denn ins Disneyland fahren? Wir haben dort den Heidepark. Ja? als Kind Heidepark, mega fett, richtig geil, immer da gewesen, fast jedes Wochenende, ja. So, heutzutage kenne ich andere Sachen, da bin ich dann so, dass ich sage, okay, also ich sehe jetzt den Qualitätsunterschied. Ich weiß, dass es da einen Unterschied gibt, ja. Meine Eltern kennen den Unterschied. Die wissen, dass Disneyland geil ist.
Ja.
Dem sagen die, Heidepark ist doch hier vor der Tür. Das sind ganz andere Mentalitäten, ganz andere Mindsets. Das kann man jetzt auch keinem vorwerfen, dass er so ein Ding baut, weil er das selber gut findet.
Ja.
Ja, aber man muss halt dann damit leben, wenn andere sagen, nee, ist nicht so gut. Ja.
So als Abschluss jetzt so noch ein letztes Statement. Was würdest du, und ich habe gerade so ein richtig hartes Déjà-vu vor 3 Jahren, als wir das Interview hier für How to Freizeitpark gemacht haben, wo es nur um Escape Rooms und auch um deine kritischen Augen ging, habe ich dich am Ende gefragt, was rätst du Leuten, die ein Escape Room öffnen will? Da hast du damals gesagt, lasst es.
Ja.
aber das ist heute nicht die Frage. Heute ist die Frage, was würdest du allen Kreativen oder auch AttraktionsbetreiberInnen da draußen raten, die versuchen oder wollen, mehr technologische Elemente in ihren Attraktionen einzubinden?
Kauft qualitativ gute Geräte. Es gibt Projektoren und es gibt Projektoren. Und selbst wir setzen in unseren kleinen Escape Rooms, die verglichen mit Freizeitpark-Attraktionen Pudelkistenspiele sind, setzen wir vernünftige Projektoren ein, die einfach mehr Geld kosten als 500 Euro. Ja? Ich glaube, wenn ich Technologie einsetze, dann gucke ich nach der bestmöglichen Technologie. Wenn ich mir die nicht leisten kann, dann nutze ich diese Technologie nicht. Ja, dann sage ich, okay, dann denke ich mir etwas anderes aus. Eine andere Geschichte, einen anderen Ride, ein anderes irgendwas. Aber wenn ich, also so bin ich persönlich. Das ist jetzt kein Rat an alle, sondern wenn ich persönlich vor der Wahl stehen würde, ich möchte jetzt hier eine Half-Dome-Projektion machen, dann gucke ich nach dem bestmöglichen Screen, nach dem bestmöglichen Projektor in einem Budgetrahmen, der aber nicht billig ist, so, und weil ich ja irgendwas erzählen will. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, dann sage ich, okay, dann mache ich einen Vorhang vor. Dann mache ich keine Haftprojektion. Dann mache ich das mit Audio, oder, ja. Aber auch da, guckt, dass ihr die bestmögliche Qualität nehmt. Holt euch nicht irgendwelche Soundtracks von irgendwelchen Leuten bei Fiverr, sondern engagiert vernünftige Leute, die vernünftig komponieren können. Und arbeitet mit den Leuten. Sagt denen nicht, aber ich möchte, dass das so klingt wie Kernan. Das ist doch Kacke. Sondern erzählt denen eure Vision, was eure Geschichte ist, was dort durch die Musik erzählt werden soll. Und dann arbeitet mit dem Komponisten zusammen an eurem Soundtrack. Ich sehe das ganz oft, dass ich irgendwo fahre und denke so, also der Soundtrack hier, der ist aber irgendwie $5 bei Fiverr, ja, oder Audio Jungle, ja.
Mit dem Watermark aber noch drin.
Mit dem Watermark drin, genau. Genau. So, und guckt, dass eure Qualität passt. Aber überlegt erstmal, was wollt ihr überhaupt erzählen? Und ist das sinnvoll, was ihr da einsetzen wollt an Technologie für diese Geschichte? Ja? Ich kann eine Geschichte mir vorlesen lassen, ich kann selber ein Buch lesen, ich kann mir einen Film angucken. Was ist die beste Experience, die du deinem Gast zeigen willst? Ja? Und ich glaube, damit fängt alles an. Und die Technologie sollte sich dem unterordnen. Und nicht andersrum, weil andersrum wird es immer schwierig, weil man immer irgendwo Kompromisse eingehen muss. Ich glaube, das wäre mein Rat. Wenn ich Technologie einsetze, gucke ich nach der bestmöglichen Technologie, um meine Geschichte zu erzählen. Und wenn ich mir die nicht leisten kann oder sie nicht bedienen kann, weil sie zu komplex ist, dann mache ich das nicht und mache was anderes.
Und mein Rat an euch da draußen ist, schaut euch doch mal an, was der Chris alles so gemacht und gebaut hat. Alle Informationen zu Chris Lattner, The Room Labs heißt das, glaube ich, ne? Sein Studio, sein Labor, wo er die ganzen Escape-Räume braut und baut. Alle weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und wie immer, Chris, ganz lieben Dank für das sehr offene, sehr direkte und sehr augenöffnendes Gespräch. Danke dir.
Sehr gerne.
Und damit ist auch klar, es muss geschaut werden, ist diese multimediale Lösung in diesem Falle das richtige Werkzeug an der Stelle, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und man kann sich auch wirklich um Kopf und Kragen an der Stelle irgendwie verplanen oder auch Geld aus dem Fenster werfen oder auch richtig absurde Sachen machen. Was macht das mit dem Erlebnis? Und das ist ja eigentlich immer der Kern. Was macht diese oder jenige Entscheidung mit meinem Erlebnis? Wird es dadurch besser? Wird es dadurch komplexer? Wird es dadurch vielleicht was ganz Neues? Oder schießen wir einfach total am Ziel dran vorbei? Und das merken dann die Leute natürlich auch. Und alles ist dann plötzlich weird, komisch. Und dann haben wir einen Kipppunkt erlebt. Ihr habt jetzt 6 tolle Menschen gehört, von denen ich auch eine Handvoll zum allerersten Mal kennenlernen durfte, und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal auch groß bedanken bei der EAP, vor allem bei Petra Probst, die diese Idee hatte für diese tolle Sonderreihe, und auch vielen Dank an alle ExpertInnen, die jetzt hier ihr Wissen und ihre Expertise mit uns geteilt haben. Und ich hoffe da draußen, die Leute haben jetzt auch eine gewisse Awareness für diese Kipppunkte bekommen und vor allen Dingen auch eine Awareness dafür, warum es uns beratende Personen nämlich gibt. Und natürlich gibt es bei vielen Themen, gerade beim Thema Operations, keinen direkten Return of Invest, ne? Weil ich stecke jetzt irgendwo, keine Ahnung, 50 Euro rein und idealerweise kommen vielleicht 100 am Ende des Tages wieder raus. Das haben wir bei Retail, das haben wir bei F&B, das haben wir bei Operations aber nicht. Wir sind in der Regel diejenigen, die am Anfang erstmal das Geld verbrennen ohne Ende. Und wir sorgen aber dafür, dass die Leute glücklich sind. Und durch glücklichere Leute, also Leute meine ich jetzt auch, Mitarbeitende und BesucherInnen beider Seiten, die einen schönen Tag haben, ein schönes Erlebnis haben, die dadurch einen Top-Arbeitgeber vor sich finden, die Bock haben, bei uns zu arbeiten, die diese gute Laune auch nach außen tragen, zu unseren Gästen, die Gäste wiederum Bock haben und die dann im Umkehrschluss entweder wiederkommen oder Besucher zu Fans werden, das gibt's ja auch. Und natürlich dann parallel bei uns in den Attraktionen dann Geld ausgeben für Souvenirs, für Essen, vielleicht für eine Jahreskarte, vielleicht für einen zweiten Tag, vielleicht für eine Übernachtung. Und dann häuft sich das. Das heißt also, das, was wir jetzt eigentlich am Anfang schon reinstecken an Geld und Ideen und Gehirnschmalz vor allem, das zahlt sich dann viel, viel später erst aus. Und das ist natürlich schwer zu erklären, gerade wenn man dann mit Angeboten und Budgetierungen um sich herschmeißt und mit den Zahlen versucht zu hantieren. Aber ich kann euch versprechen, eine frühe Investition, gerade in solchen Beratungsthemen, und das sage ich jetzt wirklich komplett fern davon ab, dass ich natürlich hier auch für mich ein bisschen Werbung mache, einen zweiten Blick, ein drittes Paar Augen und vielleicht einen vierten Kopf dazu, der vielleicht nochmal eine andere Sichtweise mit reinbringt, kann am Ende des Tages nicht schaden. An dieser Stelle lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr diese kleine Special-Reise mit uns mitgegangen seid. Weitere Informationen zum Euro Amusement Professional Trade Magazin findet ihr natürlich in den Shownotes und alle weiteren Informationen natürlich zu meiner Persönlichkeit und zu diesem Podcast ebenfalls in den Shownotes im Linktree zu finden. Bis bald. Ja.